dass sie nicht nur ihr Heft verkaufen, sondern es ist wahnsinnig wichtig, dass sie mit den Leuten im Austausch sind. Sie haben wirklich auch so Strategien, dass sie die Leute grüßen. Und natürlich geht es um den Verkauf, natürlich verdienen sie auch ihr Geld damit. Aber ich spüre eigentlich da dahinter doch immer ein echtes Anliegen, dass man will mit den Leuten im Austausch sein, also dass man auch seinen Arbeitsplatz aufraubt.
Es geht um die Stadt. Die soll inklusiver, offener und gerechter werden, wenn es nach gewissen Strömungen geht, wenn es nach gewissen Projekten und ArchitektInnen geht. Auf der ganzen Welt. Man sieht überall Beispiele, wo so Sachen auch am Entstehen sind. Und darum widmet sich dem Ganzen jetzt auch Cyprus Strassenmagazin in einem Sonderheft. Darüber rede ich mit Diana Frey. Sie ist nämlich verantwortlich für die Heftausgabe und gleichzeitig Co-Redaktionsleiterin vom Strassenmagazin. Mein Name ist Simon Bergins. Herzlich willkommen und jetzt viel Vergnügen. Vielleicht mal grundsätzlich, wieso ist das Thema so wichtig? Wieso braucht es das?
Also es ist natürlich wichtig, weil es um unser Zusammenleben geht und darum, wer gesehen wird, wer übersehen wird, wo Prioritäten liegen in unserem Zusammenleben. Und die Gespräche, die ich jetzt geführt habe mit verschiedensten Leuten, haben eigentlich gezeigt, dass sie halt grundsätzlich beim Geld liegen, bei der Wirtschaft und nicht bei der Begegnung mit Menschen. Und also was ich eigentlich noch spannend finde, ist, dass es so im Hintergrund bei der gerechten Stadt um grosse Theorien von der Gerechtigkeit geht und von unserem Zusammenleben. Also der Richard Sennett kommt vor, er ist ja Soziologe und Stadtplaner und hat das Buch geschrieben «Die offene Stadt – Eine Ethik des Bauens und Bewohnens». Und dann ist eben auch zur Sprache, das ist jetzt in dem Text nicht drin, aber der John Rawls, der die Theorie der Gerechtigkeit aufgestellt hat, 1971. Und er macht das Gedankenexperiment, also er stellt sich eine hypothetische Gesellschaft vor, wo die Bewohner selber nichts wissen über ihren eigenen sozialen Status und ausgehend von dem aber dann so müssen, den Grundsatz für das Zusammenleben festlegen. Und da haben dann halt Einzelinteressen eigentlich keine Auswirkung mehr, sondern es geht wirklich ums große Ganze. Und dass so Theorien im Hintergrund stehen, so hochtheoretische philosophische Konstrukt, finde ich dann spannend, weil es am Schluss dann in konkrete Studien führt, die jemand macht von der Politikwissenschaften von der Uni Zürich oder vom Zentrum für Demokratie zu Aarau, und was darum geht, um so konkrete Sachen wie Schuleinzugsgebiet oder genossenschaftlicher Wohnbau. Also das von ganz weit weg eigentlich kommt und am Schluss so konkret Auswirkungen hat, also beziehungsweise erforscht wird dann in Studien, wo es um Zahlen geht und die Stadt Zürich und das eigene Quartier. Das finde ich schon recht faszinierend.
Wir sind nicht eine organisierte Bewegung, sagt Architektin Antonia Steger von Urban Equipe, aber Teil einer Entwicklung, die an vielen Orten auf der Welt in eine gemeinsame Richtung geht. Seit einigen Jahren sind vielerorts Demokratisierungsbewegungen im Gang. Es wird ja einiges dann auch, zum Beispiel in dem einen Text, wo du dich ausführlich dem widmest, wird dort konkreter, das können wir nachlesen. Wir widmen uns in diesem Gespräch eben auch Sachen, wo du hast teilweise schon erwähnt, im Text weniger Beachtung gefunden haben. Es ist spannend zu sehen, was alles an Initiativen passiert. Lass uns das ein bisschen durchgehen. Der Titel vom Buch oder vom Text heisst ja «Die gerechte Stadt», von dem einen Text. Was ist eine gerechte Stadt, Diana?
Also, ich habe jetzt mit vielen verschiedenen Leuten geredet, die verschiedene Begriffe gebraucht haben. Aber ich glaube, sie meinen unter dem Strich alle etwas Ähnliches. Und ich glaube, die verschiedenen Begrifflichkeiten, die es da gibt, die hängen vom Hintergrund ab, wo sie herkommen. Also das ist einmal die gerechte Stadt, das ist bei der Susan Feinstein, die das Buch geschrieben hat, «The Just City», kommt eigentlich von dort her. Beim Richard Sennett ist dann die offene Stadt. Dann habe ich mit Architecture for Refugees geredet, dort ist dann die inklusive Stadt. Urban Equipe reden von der solidarischen Stadt. Und grundsätzlich geht es natürlich bei allen um eine Art von Teilhabe, um eine gerechte Verteilung von Raum, aber auch von Chancen. Und genau, ich glaube, es kommt einfach darauf an, je nachdem, ob man es räumlich strukturell denkt oder ob man es mehr so auf Partizipationsebene im politischen Prozess denkt, wie man es dann schlussendlich nennt. Aber es geht eigentlich darum, dass man nicht vereinnahmt wird von kommerziellen Interessen und von dem Renditendenken. Und in anderen Ländern wäre das halt vielleicht auch ein autoritäres Regime, das bestimmt, wie eine Stadt aussieht, um die politische Kontrolle zu halten. Das ist bei uns natürlich nicht so das Thema. Aber genau, es geht eigentlich um eine Art von Aneignung durch die Bewohner selber.
Es gibt ja weltweit immer mehr Gruppen, die solche Prozesse auch vorantreiben. In Zürich zum Beispiel, in der Stadt Zürich, das Urban Equipe ist so eine Gruppe. Kannst du in diesem konkreten Fall sagen, was die genau machen, was so denen ihrem Fokus ist?
Ja, die machen eigentlich auf vielen verschiedenen Ebenen haben sie Aktivitäten. Das eine sind so partizipative, spielerische Ansätze, wo sie mit der Bevölkerung zusammen probieren, die Gestaltung vom eigenen Lebensraum anzugehen. Also das sind so Projekte halt irgendwo, in Wipkingen, in Zürich oder so, so auf lokaler Ebene. Dann sind sie aber auch zum Beispiel mit der Stadt Zürich dran, ein sogenanntes partizipatives Budget zu testen. Das heisst, da hat man einen bestimmten Budgetposten, wo die Stadt von Initiativen aus der Bevölkerung soll ausgeben. Also der steht bereit und da kann man Initiativen anmelden, die entweder von diesen Initiativen selber umgesetzt wird oder auch die Stadt selber dann tatsächlich das Geld muss locker machen, um etwas zu verändern, zum Beispiel Veloweg ausbauen. So, da sind sie also konkret dran. Und dann sind sie zum Beispiel, haben sie jetzt vor ein paar Monaten mit dem Mieterverband Zürich zusammen sich gegen Leerkündigungen stark gemacht. Also das heisst, dass nicht eine ganze Reihe von MieterInnen gekündigt wird, weil man will das Gebäude sanieren. Das ist auch ein gröberes Problem und das wird noch ein grösseres Problem werden im Zusammenhang halt auch mit Klimaziel, weil man da notgedrungen muss aufrüsten und das geht dann halt über jegliche Interessen von langjährigen BewohnerInnen, die dann vielleicht Mühe haben, eine neue Wohnung zu suchen.
Das ist ein Thema, das eine ganze Sendung oder einen ganzen Podcast würfüllen. Man redet auch immer wieder von sozialem Raum. Was ist denn, wieso ist der soziale Raum so wichtig?
Also sozialer Raum ist natürlich wichtig, weil das ja zum Menschen nicht nur das pure Überleben gehört, sondern auch der Austausch. Also das pure Überleben wird vielleicht für einige länger, die ja auch sonstige Gelder wollen zusammenstreichen, sei es in der Kultur oder sonst nehmen, oder in der Sozialhilfe. Aber zum Menschen gehört jetzt halt einfach ein bisschen mehr als Essen und Trinken. Und darum...
Das haben wir in der Pandemie gut gemerkt, dass man sich irgendwie auch wieder treffen will, sich an Ort auch wieder treffen will. Ja. Also, habe ich jetzt das Gefühl, genau. So aktuell.
Genau. Und jetzt glaube ich, gerade so in Zeiten von sozialen Bubbles ist es einfach wichtig, dass man irgendwo mit Menschen in Kontakt kommt, wo man halt vielleicht nicht verbunden ist über Interesse oder über das soziale Umfeld, sondern wo man sich einfach von Mensch zu Mensch begegnet. Und da gehören halt auch wortlose Begegnungen dazu. Das heisst ja nicht, dass man mit allen muss quatschen muss. Es wäre auch irgendwie so ein bisschen überrissen zu meinen, wenn man eine Stadt baut, wo nicht alles vom Konsum bestimmt ist, dass dann alle plötzlich miteinander tolle Gespräche führen. Sondern es geht halt auch um die wortlosen Begegnungen, dass man sich gegenseitig wahrnimmt und schlussendlich auch darum, dass Räume nicht monothematisch definiert sind, wo nur etwas ganz Bestimmtes darf passieren, wo nur eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen bestimmt, was passiert oder sich überhaupt trifft. Also es geht auch darum, die Durchmischung möglich zu machen. Also dass die Begegnungen möglich zu machen außerhalb von einem Raum, der irgendwo irgendwie schon definiert ist.
Also ein Platz, wo man zum Beispiel vorgibt, da darf nur Beton gespielt werden, dann treffen sich dort nur BetonspielerInnen. Anstatt dass man einfach sagt, der Platz darf eigentlich von allen genutzt werden, dann kann je nach Situation auch einfach alles passieren und man kann je nach Situation auch definieren, was da soll passieren soll.
Oder? Ja, genau. Also ich glaube, es geht grundsätzlich auch um den Begriff der Öffentlichkeit, was Öffentlichkeit ist. Und Öffentlichkeit ist halt etwas, wo alle zum gleichen Teil sollen daran teilhaben und sollen daran teilnehmen. Also so der Raum, wo Gesellschaft überhaupt definiert wird.
Eine Geschichte, die auch im Heft vorkommt, ist von Klaus Petrus und dem Andres Eberhardt. Der thematisiert eigentlich das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Der asoziale Raum, sozusagen. Ein Beispiel aus Bern. Vielleicht kannst du kurz erklären, die detaillierte Geschichte lesen wir ja dann ganz kurz, aber vielleicht so den Eindruck, dass wir einen Eindruck bekommen, was denn zum Beispiel so ein Beispiel ist für so ein asoziales Bauen oder einen asozialen Raum.
Ja, genau. Im Heft kommt das Bänkli zu Bern sehr prominent vor. Und asoziales Bauen oder Hostile Design oder Hostile Architecture, wie man es auch nennen kann, sind eigentlich bauliche Massnahmen, um gezielt Leute zu vertreiben. Und also konkret heisst das, es gibt Orte, wo Sprinkleranlagen installiert werden, was halt alle zwei Stunden dann ein bisschen regelt. Oder, also dass man dort natürlich nicht schlafen kann. Dann gibt es halt Bänke, die in der Mitte Lehne haben, damit man nicht anliegen kann. Es gibt so, wie sagt man denn, so Zacken auf Fenstersims, dass man nicht ansitzen kann. Ich glaube, die Schwierigkeit ist bei all dem, dass man es wie immer gut kann verteidigen kann. Also wenn man dann natürlich nachfragt bei den entsprechenden Stellen, dann heisst es, Bänke mit Armlehne, ist ja klar, es müssen auch die alten Leute können aufsitzen und die brauchen halt eine Armlehne. Damit ist ja nicht gemeint, dass man dort nicht so lange liegen soll. Also da tönt es dann immer sehr anders. Es ist einfach trotzdem auffällig, dass so Sachen dann an ganz bestimmten Orten auftauchen. Und zwar ganz, ganz gezielt dann meistens dort, wo sich sogenannte randständige Personen befinden. Und da gibt es auch jemanden von der kirchlichen Gassenarbeit in Bern, der Fotos macht, schon seit einer Zeit, so ein bisschen ein Dossier anlegt. Und der Ort fotografiert zu Bern, und es ist einfach alles um den Bahnhof. Also da merkt man, es ist wahrscheinlich schon relativ gezielt dort gebaut, wo halt Gruppen sich befinden, wo dort unerwünscht sind.
Sie haben als Surprise-Verkäufer damit dem Trottoir, bis anhin einfach eine Fortbewegungsschneise für eilige FußgängerInnen, eine weitere Nutzung hinzugefügt. Sie haben es zur Begegnungszone gemacht. Spannend ist ja, dass es ein Beispiel gibt, oder du erwähnst das auch, von zwei Surprise-Verkäufern, wenn man wieder auf den sozialen Austausch, wenn es reden kann, in einer Stadt, der Rudi Kählin und der Peter Konrad, wo sich Räume quasi selber gestaltet mit ganz eigenen Gedanken. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären, weil das wird im Text nur so kurz erwähnt. Was meinst du damit?
Ja, genau. Also ich habe die beiden Surprise-Verkäufer erwähnt, die bei der Silpost in Zürich verkauft haben. Der eine hat jetzt unterdessen aufgehört, der andere hat leider einen Schlaganfall gehabt, verkauft das auch gerade nicht mehr im Moment. Und es gab dann auch noch andere Beispiele, erzähle ich dann vielleicht auch noch schnell. Aber der Punkt ist eigentlich, dass die angefangen haben, sich den Raum anzueignen, wo mich dann sehr, als ich das Buch vom Zenit gelesen habe und das Gespräch geführt habe, mich hat das sehr an die ganzen theoretischen Konzepte erinnert. Was ich eigentlich schon lange wahrnehme, ist nämlich, dass sie nicht nur ihr Heft verkaufen, sondern es ist wahnsinnig wichtig, dass sie mit den Leuten im Austausch sind. Sie haben wirklich auch so Strategien, dass sie die Leute grüssen. Und natürlich geht es um den Verkauf. Natürlich verdienen sie auch ihr Geld damit. Aber ich spüre eigentlich da dahinter doch immer ein echtes Anliegen, dass man will mit den Leuten im Austausch sein. Also, dass man auch seinen Arbeitsplatz aufräumt. Also, dort, wo sie stehen, das ist nicht einfach nur das Trottoir von irgendwo in Zürich, sondern es ist der eigene Arbeitsplatz. Das ist dann eben so ein...
Das ist eigentlich das Büro, das muss auch sauber gehalten
genau,
werden.
Genau, das finde ich dann eben auch interessant. Dort gibt es dann auch so theoretische Ansätze, die reinkommen, nämlich so von der geschichteten Nutzung, dass verschiedene Aktivitäten am gleichen Ort sollen können stattfinden. Also sie setzt in der Nutzung geschichtet einfach, dass vieles gleichzeitig passieren kann. Oder auch zeitlich, halt, dass sich verschiedene Nutzungen abwechseln. Auch das ist Zenit. Und darum finde ich das cool, dass die das so intuitiv von sich aus anfangen machen, ihren Platz gestalten und aufräumen und Kontakt suchen und sich eine Rolle suchen eigentlich in dem Grossen und Ganzen, ohne die ganzen Konzepte, aber genau in dem Sinn. Und das machen jetzt nicht nur die beiden, ich habe noch ganz viele andere Beispiele, nämlich der Hans Reinhardt Zug, wo die Leute auch regelmäßig ermahnt, sie sollen nicht stressen, wo die Einkaufstasche trägt, wo sie mit anderen, mit Gratiszeitungen noch zusätzlich versorgt. Also er schaut, dass es den Leuten gut geht, an dem Ort. Er hat wirklich eine soziale Funktion. Und dann Bellevue...
Das kann ja keine Städteplanerin oder kein Städteplaner so konzeptionieren. Das passiert dann halt einfach in so einem Raum, oder?
Kann man sagen, ja, aber man kann es natürlich man könnte es verhindern. Man könnte sagen, da ist kein Verkaufsplatz, wir geben euch keine Bewilligung. Darum finde ich tatsächlich, dass es möglich ist, ist ja doch immerhin irgendwie ein Bekenntnis zu einer offenen Stadt. Also, auch wenn es dann häufig sehr reglementiert ist, trotzdem. Aber immerhin, das wäre jetzt ein Ansatz. Und klar wird es nicht gebaut, aber es wird möglich gemacht, immerhin. Und wahrgenommen.
Wir reden über soziale Räume und über teilweise inklusive Projekte, wenn es um die soziale Bubble geht und dass man sich eben auch außerhalb der Bubble begegnet. Hast du am Anfang mal Architecture for Refugees kurz erwähnt? Vielleicht kannst du dann etwas über ihre Konzepte genau sagen, weil da geht es um Geflüchtete. Was kannst du da dazu uns erklären, was macht Architecture for Refugees?
Das ist ein Verein, der sich auf die Sicht von geflüchteten Menschen fokussiert. Unter Bence Komlosi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist ein Ungar. Er hat gesagt, ganz am Anfang, als sie das aufgezogen haben, das ist eigentlich aus einer Beobachtung von einem Flüchtlingscamp in Ungarn aus überhaupt die Idee, dass man sich müsste einbringen in die schwierige Situation und irgendetwas machen. Und da hat er gefunden, sie sind Architekten, also er und seine Frau. Unterdessen sind ja natürlich ganz viele andere Leute auch noch dabei bei diesem Verein. Und er hat gefunden, ja, was sie haben können machen, ist ihre Superpower-Architektur nutzen. Für das Ganze, für die ganzen Aktivitäten. Und der Verein, der arbeitet recht situativ, also er springt in Nischen, wenn irgendjemand auffällt, dass man etwas könnte machen könnte. Zum Beispiel in einem Bundesasylzentrum, wo man merkt, da hat es jetzt keinen Gemeinschaftsraum. Dass man hingeht und gemeinsam Nachtessen organisiert und Workshops. Und was ich spannend finde, ist dass es etwas aus dem Verkopften rauskommt. Sie sind sehr aktivistisch und immer überall vor Ort und sehr hands-on und am Machen. Aber das Ganze kommt eigentlich wirklich auch aus so Konzept von Raum und Zusammenleben, wo man da anwendet. Also wirklich Skills von Architekten, wo man Raum und Gesellschaft zusammen denkt. Und er hat ein Beispiel gebracht von Flüchtlingscamps in Galle und in Dunkirk, wo er gesehen ist. Dort hat er gesagt, in Galle war so ein improvisiertes, informelles Camp, wo von der Body nicht gesagt war. Er macht den Unterschied zwischen Body und Mind und ist der Meinung, dass eben immer zusammen von beides muss gesorgt sein, für das Ganzes ergibt. Und in Galle war eigentlich die ganze Infrastruktur nicht gross da gewesen. Es waren desolate Verhältnisse gewesen, aber es waren viele gemeinschaftliche Aktivitäten vorhanden gewesen. Also man hat sich irgendwie gefunden. Also da ist jetzt wie von der Body nicht gesorgt gewesen, vom Mind aber schon. Und in Dunkirk genau das Umgekehrte. Dort war die ganze Infrastruktur relativ vorbildlich gewesen, Betten, Duschen, alles, aber sonst war es einfach sozial tot gewesen. Dort hat wie Spotty ist vorhanden gewesen, Mind ist nicht vorhanden gewesen. Und ich glaube, durch das er so, das sage jetzt ich, das weiß ich nicht, ob er das so auch so sieht, aber ich habe das Gefühl, durch das er so mit dem geschulten Blick vom Architekt dann auf die Sachen schaut, sieht er auch sehr schnell, wo es fehlt. Also, und kann dann dort genau in dem Nische springen, in dem er dann einfach hingeht und er macht. Und häufig auch relativ spontan, glaube ich. Genau, das finde ich eigentlich sehr spannend an diesem Verein.
Kaum ein Raum, der nicht irgendeine klare Nutzung hat. Du hast es vorher mal kurz angesprochen. Also jeder Raum scheint fast ein bisschen definiert, für was er eigentlich da ist. Und demgegenüber steht der Gedanke zur zur Lehre. Vielleicht können wir das auch noch schnell ein bisschen umschreiben. Was wäre denn in der Praxis definierte Lehre in einer Stadt, Diana?
Definierte Lehre in der Stadt. Also genau, das ist ein Thema, das kommt von der Urban Equipe. Antonia Steger hat sich da sehr damit beschäftigt. Kommt nicht im Heft vor, aber ich finde es gut, dass wir da noch ein bisschen drüber reden, weil es sind sehr viele spannende Themen dort oben gesehen, die jetzt keinen Platz gefunden haben. Also die Lehre, dort geht es darum, dass in einem öffentlichen Raum eben so eine Art von Sozialität gibt, wo sonst in keinem geschlossenen Raum möglich ist. Und genau das, was wir eigentlich vorher darüber geredet haben, das Gegenseitige sich wahrnehmen. Und das passiert halt in einem leeren Raum viel mehr als in einem, wo die Nutzung klar definiert ist. Und was eigentlich spannend ist, dass das offenbar architektonisch nicht so einfach ist, Lehre möglich zu machen. Also sie hat gesagt, Antonia Steger hat gesagt, an einem Architekturwettbewerb muss man eigentlich immer zeigen, was man alles baut, oder? Das, was man nicht macht, das muss man vertreten. Also was man auslässt aus irgendeinem Grund, das geht nicht in den Kopf rein. Und es geht dann sehr schnell so ins Grundsätzliche. Gäbe es auch Möglichkeiten, die Gestaltung vom öffentlichen Raum anders zu denken. Also sie sagt, dass man weniger vom Material aus denkt, dass Sachen gebaut werden und für die nächsten 100 Jahre müssen heben. Sondern, dass man auch mal selber Bänkchen hinstellt und darf stehen lassen und die vergammeln dann wieder und dann muss etwas Neues haben. Also, es geht auch um den Veränderungsprozess, den man zulässt und eigentlich dann schlussendlich auch wieder um die Aneignung, die beim Sennett wieder beschrieben ist. Also, sich das den eigenen Raum zu eigen machen.
Sehr spannende Ausgabe da, die uns erwartet beim Sürpris Strassenmagazin. Diana, danke vielmals fürs Gespräch.
Merci, danke schön dir.
Das war das Gespräch mit Diana Frey, mit der Co-Redaktionsleiterin vom Sürpris Strassenmagazin, über die Ausgabe, wo sie hauptverantwortlich war dafür, die gerechte Stadt. Ein Themenschwerpunkt über das ganze Magazin, das Nummer 510 ist das. Das Heft, das gibt es bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern ab dem Freitag, 8. Oktober. Wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder an. Schön habt ihr zugelassen beim Sürpris-Tag. Mein Name ist Simon Bergins und noch eine gute Woche.